Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge der Podcast-Reihe Acht Tore, acht Chiffren zu Urbanität und Religion. Die Reihe ist Ergebnis einer digitalen Fachtagung gleichen Titels. Im zweiten Panel der Tagung haben Christiane Florin und Michael Rutz unter der Überschrift Erneuerung und Enttäuschung über die Zukunft von Kirche und Religion in unserer Gesellschaft diskutiert. Das Panel, das Sie hören, ist das zweite von insgesamt acht der Abschlusstagung im Projekt Stadt und Religion der Guardini-Stiftung. Das Projekt wird vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert. Die Tagung wurde im April 2021 live über Zoom veranstaltet. Neben Christiane Florin und Michael Rutz hören Sie den Projektleiter Dr. Ludger Hagedorn, der Fragen an die ReferentInnen stellt. Und nun wünsche ich Ihnen ein inspirierendes Hörerlebnis.
Ja, schönen Dank. Ich fange mal an. Es scheint mir, dass wir ein bisschen Wasser in den Wein gießen, der jetzt in dieser Aufbruchstimmung gerade skizziert worden ist. Unser Thema heißt ja Erneuerung und Enttäuschung. Und darin liegt natürlich auch schon eine Perspektive unseres Gesprächs. Man muss vielleicht einen Bogen ziehen. Wir beide sind katholisch. Ich werde nicht für Christiane Florin sprechen. Aber jedenfalls, wir beide sind katholisch und haben, und so viel weiß ich von ihr, den Katholizismus von Kindheit auferlebt. In meinem Fall war das so, dass meine Eltern, die beide evangelisch waren, eine Woche vor meiner Geburt konvertierten unter dem Eindruck eines offensichtlich sehr beeindruckenden Pfarrers in meiner Heimatgemeinde in Coburg in Franken. Mein Großvater, also der Vater meines Vaters, war evangelischer Pfarrer, mein Urgroßvater auch. Und so ist in unserer Familie eigentlich eine lange protestantische Tradition. Und ich bin dann, wie es ja bei Konvertiten so oft ist, ganz entschieden katholisch aufgezogen worden. Nicht im Sinne von Zwang, sondern im Sinne von Möglichkeiten. Ich war bei den St. Georgs-Pfadfindern, ich war Ministrant, ich habe es mit wunderbaren Pfarrern und Kaplanen zu tun gehabt. Ich war später Lektor, ich habe in der Gregorianischen Schola gesungen. Also alles das, was man eigentlich auch im sozialen Gefüge einer Gemeinde erleben kann, einer katholischen Gemeinde, das habe ich erlebt. Wenn ich gerade von den digitalen Möglichkeiten höre, die da heute bestehen, dann muss ich sagen, ja, um diese Möglichkeiten außen herum etwas, ein soziales Gefüge noch zu schaffen, ist es bei den digitalen Möglichkeiten natürlich arm bestellt. Wie es überhaupt mittlerweile, und das ist mein Erleben auch hier im Bistum Hildesheim, aber auch, ich höre das genauso von anderswo, um dieses Erleben aus vielerlei Gründen arm bestellt ist. Für mich war die katholische Kirche auch immer eine große moralische Instanz. Ich habe bewundert, mit welcher moralischen Sicherheit sie auch in den gesellschaftspolitischen Diskussionen teilnahm. Und ich sehe eben in den letzten Jahren, wie das doch stückweise und partiell zusammenbricht. Ich will sagen, es gibt immer noch, und ich erlebe das jetzt auch noch, wunderbare Priester und überzeugte Bischöfe und überzeugende Bischöfe. Aber es gibt eben mittlerweile in der katholischen Kirche so viel an moralischem Zusammenbruch, an Unglaubwürdigkeit, dass man schon ins Verzweifeln kommen kann und man sich nicht wundern muss eigentlich, dass durch diesen Ansehensverlust der katholischen Kirche ein Priestermangel besteht, weil junge, fähige Menschen sich dann vielleicht nicht mehr so gerne mit dieser Institution einlassen. Christiane Florin habe ich kennengelernt 1996, als ich Chefredakteur des Rheinischen Merkur war. Und wir haben, sie ist 1996 zum Rheinischen Merkur gestoßen und dort haben wir dann 14 Jahre zusammengearbeitet. Christiane, wir duzen uns, das muss ich ja auch sagen. Christiane war eine der wachsten Geister, die wir in der Redaktion hatten und sie ist es dort, wo sie heute arbeitet, immer noch. Und ich habe sehr bewundert, wie sie in der Zeit dann auch als der Rheinische Merkur, ja, wie soll ich sagen, verkauft oder abgewickelt wurde, nach dem Willen des Kölner Kardinals Meißner, der dieses liberale Denken, was bei uns zu Hause war, nicht ertrug, wie sie dann doch für die Sache des Katholizismus auf ihre Weise gekämpft hat. Christiane Florin hat ein Buch geschrieben über Gewissen, eins über die Ehe, ein riskantes Sakrament, dann das berühmte Buch Der Weiberaufstand, warum Frauen in der Kirche mehr Macht brauchen. Und dann hat sie aber auch ein Buch geschrieben, Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Und das ist eigentlich der Punkt, Christiane, wo ich dich bitten möchte, mal einzusteigen. Ich weiß, und jeder, der im Deutschlandfunk dich hört, du bist dort verantwortliche Redakteurin im Ressort Kirche und Gesellschaft, jeder, der dich dort hört, der weiß, mit welcher, ja, wie soll ich sagen, Spitzenargumentation, und das im doppelten Sinn des Wortes, Spitzenargumentation, du die Missstände, die in der katholischen Kirche vorhanden sind, aufspießt, und dann schreibst du ein Buch, Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Wie geht es dir mit der katholischen Kirche im Moment?
Der Titel ist ja eine Mogelpackung. Also jedenfalls, wenn das trotzdem im Sinne von Durchhalteparole gemeint sein soll, ja, Augen zu und durch, dann ist es eine Mogelpackung. Wenn die Betonung auf Trotz liegt, dann stimmt der Titel. Also ich bin aufgewachsen in einem rheinisch-katholischen Dorf. Da war katholisch oder römisch-katholisch sein normal. Das war die normale Konfession. Protestantinnen, Protestanten kannten wir kaum, wenn... Dann waren das Zugezogene, die bei der Bundesregierung arbeiteten. Aber man war normalerweise dort katholisch. Und meine Familie war auch einfache Leute, sehr fromm. Also die Frauen, alle Marienverehrerinnen, gingen in die Messe und so weiter. Und ich bin da hineingewachsen. Ich habe dann Jugendarbeit gemacht, habe viel Musik in der Kirche gemacht. Für mich war eigentlich immer die Ausdrucksform die Musik, Jugendmessen gestaltet und habe die Kirche als großen Raum der Freiheit erlebt. Das war damals so in unserer Jugendgruppe, das war ja noch stark, waren die 80er Jahre, eher noch so nachkonzilial liberal geprägt. Es war für mich eigentlich ein Raum der Freiheit. Und das, was ich heute so kritisiere, das habe ich natürlich damals noch nicht so scharf gesehen. Und wenn uns was komisch vorkam, also dass da was mit den Frauen war, irgendwie so, das war uns natürlich auch schon aufgefallen, dass es eine restriktive Sexualmoral gab, war in unserer katholischen Teestube auch schon ein Diskussionsthema. Aber wir haben eigentlich gedacht, die Kirche entwickelt sich langsamer, modernisiert sich langsamer, aber sie modernisiert sich. Heute würde ich sagen, das war eine Illusion. Ich hätte mir 96, als wir uns kennengelernt haben, als ich beim Rheinischen Merkur angefangen habe, nicht träumen lassen, dass ich mal ein Buch schreiben würde, Weiberaufstand. Und auch nicht eines, dass ich mal ein Buch schreiben würde, trotzdem, dass ich ja zu einem Drittel immerhin mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzt. Und klarer gesehen habe ich eigentlich erst ab 2010, als ich mich professionell mit der Kirche beschäftigt habe, als die katholische Kirche nicht nur, aber doch ein Schwerpunkt meiner journalistischen Arbeit wurde. Das Gekrampfe mit den Frauen, das kann einem ja nicht auffallen, aber dass es so schlimm ist, wie ich dann durch meine Recherchen festgestellt habe, das ist so ein Punkt meiner Grundsatzkritik an dieser Kirche. Und das trotzdem heißt eigentlich, dass ich versuche, die Situation, so wie sie ist, möglichst genau, scharf, analytisch zu beschreiben und nicht in so theologische Floskeln zu verfallen nach dem Motto, wir sind auf einem guten Weg, wir kommen mit langsamen Schritten voran. Nee, wir sind nicht auf einem guten Weg. Die katholische Kirche diskriminiert Frauen. Ja, das kann man gar nicht, wenn ich das politikwissenschaftlich nüchtern beschreibe, muss ich sagen, die katholische Kirche diskriminiert Frauen. Punkt. Sie sagt nicht, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer, sondern sie sagt, Frauen haben eine Bestimmung, sie haben keine Selbstbestimmung und sie haben eben die Bestimmung und die ist anders als die von Männern. Als ich das Buch Der Weiberaufstand geschrieben habe, da war ich auf so einen Irrsinn, der mir da begegnet, auch argumentativer Irrsinn, war ich eigentlich nicht vorbereitet. Ich habe wirklich gedacht, man kann über dieses Thema in eine vielleicht, klar, wie es so meine Art ist, etwas zugespitzter, aber und vielleicht auch polemisch, aber man kann über dieses Thema in eine Diskussion einsteigen. 4 Jahre später, muss ich sagen, man kann es eigentlich nicht. Weil wir uns noch nicht mal auf einen Zustand, auf eine Zustandsbeschreibung einigen können. Wenn ich sage, die katholische Kirche diskriminiert Frauen, dann sagen, ich sag mal, ein bestimmtes Lager von Bischöfen sagt dann, ja, wir müssen noch weiter über die Frauen nachdenken, wo ich dann immer denke, naja, also Frauen gibt's ja nur schon ziemlich lange auf der Welt, was muss man da jetzt noch nachdenken? Was wollen die noch durch Nachdenken herausfinden, was sie nicht wissen? Sagen die eben, ja, man muss noch über die Frauen nachdenken, aber Gleichberechtigung erscheint als Extremposition. Man kann ja auch den synodalen Weg nehmen, da heißt das Frauenthema nicht Frauen, also ein Ende der Diskriminierung oder Gleichberechtigung, sondern die Gruppe ist überschrieben mit Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Also Gleichberechtigung zu fordern, gilt in der katholischen Kirche als Extremforderung. Oder von Diskriminierung zu sprechen, das gilt als viel zu hartes Wort, was die bischöfliche Seele verletzen wird. Und dann gibt es ja noch, abgesehen von den Bischöfen, die ich jetzt gerade genannt habe, die immer nachdenken müssen, gibt es ja noch die, die sagen, naja, das ist eben die göttliche Ordnung, daran wird sich nichts ändern, Gott will es so, ja, oder Jesus will es so, hat keine Frauen ausgewählt und pipapo, so. Ne, das sind die 2 Gruppen von Bischöfen. Und da besteht man trotzdem eben darin, zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass Jesus das so gewollt hat oder dass Gott das so gewollt hat. Das sind eigentlich alles schwache Argumente, die sich theologisch, soziologisch sowieso widerlegen lassen. Und warum sollen schlechte Argumente in der Institution wie der Kirche gelten? Also man trotzdem gilt zum einen dem Thema Gleichberechtigung der Geschlechter. Und mein zweites trotzdem, auch das ist eher der journalistischen Recherche geschuldet als meiner katholischen Sozialisation, das ist natürlich schon die ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Missbrauch. Mir käme es wie ein Davonstehlen vor, wenn ich als Mitglied dieser Institution, als immer noch Mitglied, einfach nur sagen würde, ach, das gibt's in Sportvereinen auch, das gibt's in staatlichen Schulen auch, das gibt's in Familien auch und in der Kirche passiert doch so viel Gutes, wir können doch die Kirche nicht auf Missbrauch reduzieren. Das stimmt meiner Ansicht nach nicht. Der Missbrauch hat stattgefunden, es gibt klerikale Täter, es gab viele Mitwisser in den Gemeinden und es gab klerikale Vertuscher. Also es haben viele davon gewusst und kaum jemand hat etwas dagegen unternommen. Und das setzt sich bis heute fort. Also das bisschen.
Du hast beide Gutachten gelesen.
Genau, ja, wenn wir jetzt über Köln sprechen, habe ich beide Gutachten gelesen. Ja, und vor allem das Gutachten, das nicht erscheinen darf, war natürlich sehr aufschlussreich, weil es gezeigt hat, dass an der Spitze dieses Erzbistums wir nicht nur von individuellem Fehlverhalten sprechen, sondern von einem moralischen Totalversagen. Da war nicht nur Doppelmoral, da war Unmoral. Man muss sich vorstellen, ein Erzbischof, der also, ach Gott, Sex vor der Ehe oder außerhalb der Ehe das Allerschrecklichste fand, Homosexualität, ganz schlimm, Gleichberechtigung von Frauen, Untergang des christlichen Abendlandes, derselbe hat nichts unternommen gegen Priester, die Kinder vergewaltigt haben, um es jetzt mal so klar auszudrücken. Ja, so. Und das ist eben nicht einfach nur Doppelmoral, das ist Unmoral. Und als ich das Gutachten las, das zweite, das der Münchner Kanzlei, Westphal-Spilker-Wastel, da dachte ich so, wenn das meine Oma, meine fromme Oma gelesen hätte, die wäre ja vom Glauben abgefallen. Mit einer Bistumsleitung, in der es nicht ein elementares Maß an Moral, ein elementares Maß an Menschlichkeit auch gibt, da wird eigentlich auch jeder, der oder die vielen, die was Gutes tun in der Kirche, was ich ja gar nicht bestreiten würde, eigentlich werden auch die instrumentalisiert von einer Bistumsleitung, der es vor allem doch um Macht geht. Sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch ist auch immer Machtmissbrauch. Und für mich ist auch Macht ein zentrales Thema. Der Gebrauch und der Missbrauch von Macht. Und für mich war auch aufschlussreich zu sehen, wie dort beschrieben wurde, 2010 hat Klaus Mertes das Thema Missbrauch öffentlich gemacht. Es hat sich ja nicht nur aufs Canisius-Kolleg da beschränkt. In dem Jahr wurde ja ganz breit berichtet. Auch der Rheinische Merkur hat ja berichtet. Und man sieht aber, dieser öffentliche Druck hat in der Institution so gut wie gar nichts bewirkt. Nach innen ging es einfach mit der Vertuschung weiter. Auch das fand ich erschütternd zu sehen. Ja, nach außen wurde Bestürzung simuliert, nach innen ging die Empathielosigkeit gegenüber den Opfern weiter, was es ja fast auch noch schlimmer macht, weil ja sozusagen jetzt das breite Bewusstsein da war und trotzdem nach innen hieß es weiter, vertuschen, vertuschen, verheimlichen, ja, nur das zugeben, was sich absolut nicht mehr bestreiten lässt. Und trotzdem heißt für mich eben auch das Darstellen, weil ich einfach nicht verstehe, warum sich eine Institution, in der ich in jeder Messe meine Schuld bekennen soll, warum die sich so schwer damit tut, diese Schuld zu bekennen. Ich habe Marx, oder was heißt Marx, 2018 bei der Bischofskonferenz, bei der Vorstellung der MHG-Studie ja gefragt. Sind da unter den über 60 versammelten Bischöfen, ist da einer oder zwei, der sagen würde, ich habe so viel persönliche Schuld auf mich geladen, ich kann mein Amt nicht mehr wahrnehmen. Da sagt der Marx einfach nur nein. Wir wissen aber heute, wer da drunter saß. Wer hätte ja sagen können unter den 69? Es ist bis heute nicht möglich, offenbar den Bischöfen, den Weihbischöfen, denjenigen in verantwortlicher Position, klar zu sagen, das habe ich getan. Da habe ich Hilfe unterlassen, da hätte ich im Sinne der Opfer einschreiten müssen und habe es nicht getan. So klar sagt das bis heute niemand. Und für mich besteht das trotzdem auch darin, das zu fordern. Und natürlich auch so tief zu recherchieren, so viel auszugraben, so viel an Dokumenten irgendwie zu kriegen, die Institution eben nicht rausrücken will, dass ich darüber, wie sagt man in Köln, gerichtsfest berichten kann. Also das Thema Missbrauch halte ich für ein Schlüsselthema und nicht nur für eins, was man irgendwie so nebenher abhandelt, weil die Kirche so viel Gutes tut.
Also ganz sicherlich ist es ja so, dass diese Vorgänge auch nur deswegen so haben sich entwickeln können, weil es in der katholischen Kirche die Strukturen gibt, die es gibt. Nun hat man den Versuch unternommen, ja mit dem synodalen Weg die Fragen, die da angesprochen werden, zu diskutieren in den nächsten Jahren und vielleicht auch zu einem Ergebnis zu kommen. Wäre das für dich eine Hoffnung? Und die zweite Frage ist ja, wenn man in Deutschland zu irgendeinem Ergebnis kommt, was bedeutet das für die katholische Kirche, die ja von Rom aus gesteuert wird und von Rom aus angeordnet bekommt und von Rom aus verboten bekommt, wenn es darauf ankommt?
Also ich habe Respekt für jeden, der sich auf dem, jeden und jede, der, die sich auf dem synodalen Weg engagiert. Ich finde trotzdem, der hat ein paar erhebliche Konstruktionsfehler. Der erste Konstruktionsfehler, der liegt schon in diesem Wort Weg. Ja, wenn man in der katholischen Kirche nicht mehr weiter weiß, dann wird so ein Ding schon mal Weg genannt. Ne? Dann heißt es unterwegs, wir sind fröhlich, alle rennen los in verschiedene Richtungen. Dann heißt es, ach, Aufbruch, ne? Weg. So, das ist schon mal ein total kitschiges Bild. Aber um mal in diesem Bild zu bleiben, fand ich eigentlich, dass die Bischöfe 2018, als die große Missbrauchsstudie präsentiert wurden, im Straßengraben lagen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Recht bei einem Diskussionsprozess über die katholische Kirche in Deutschland die Bischöfe den Weg bestimmen sollen. Und das haben sie ja getan. Die haben diesen synodalen Weg beschlossen und haben dann die Laien eingeladen, mitzumachen. So sind die Machtverhältnisse. Die Bischöfe, die meiner Ansicht nach im Straßengraben gelegen haben, haben sich flott wieder hochgerappelt, haben den Weg planiert und haben die Laien gefragt, geht ihr mit? Ja, so, das ist schon mal ein Konstruktionsfehler. Der zweite Konstruktionsfehler ist, es ist kein Gespräch, auch wenn das Wort dauernd benutzt wird, auf Augenhöhe. Die Bischöfe haben eine eigene Mehrheit. Nur was mit 2/3 der Mehrheit der Bischöfe beschlossen worden ist, ist überhaupt beschlossen. Es gelten nicht 2/3 des Plenums, sondern es muss auch eine eigene bischöfliche Mehrheit geben. Warum? Ja, die Antwort kann ich mir selber geben, weil wir in der katholischen Kirche sind und die Bischöfe kleine Könige. Die haben eben Sonderrechte. So. Und der dritte Punkt ist das, was du gerade angesprochen hast. Ja, was wird da rauskommen, was für irgendwen auch nur verbindlich sein kann? Ich weiß es nicht. Das, was da, wenn überhaupt was beschlossen wird, ist es ja nicht mal für jeden deutschen Diözesanbischof verbindlich. Also nehmen wir jemanden wie Kardinal Wölki, der ja den synodalen Weg, also in dem Sinne, dass er zu einer Veränderung führen könnte, kritisch sieht bis ablehnt, der muss keinen Beschluss davon umsetzen. Der Diözesanbischof, der sagt, ich will das nicht, der muss das nicht umsetzen. Und Rom, kann man ja auf die Themen gucken. Es gibt 4 Themenfelder. Macht, dann die priesterliche Lebensform, das ist ja auch so verschwurbelt ausgedrückt, weil man ja nicht über Zölibat formal reden will. Dann als drittes Thema die Sexualmoral, also das heißt jetzt Leben in gelingenden Beziehungen. Und viertens eben die Frauen. Rom hat eigentlich von diesen Themen schon mindestens 3 abgeräumt. Also Leben in gelingenden Beziehungen, damit war auch die Segnung homosexueller Paare gemeint, ist abgeräumt, das Thema. Frauen ist klar, eine Gleichberechtigung im Sinne von gleichberechtigten Zugang zu allen Ämtern wird es nicht geben. Die Tür ist zu, wenn wir hier gerade schon über Türen und Tore sprechen. Ja. Aber Frauen dürfen neuerdings lesen in Kirchen, habe ich letztes Jahr erfahren. Ne? Oder vor ein paar Monaten wurde das ja beschlossen. Also Frauen dürfen lesen. So. Also das Thema ist abgeräumt. Und dann mit der priesterlichen Lebensform, viri probati oder was da mal auf dem Markt war, hat der Papst selber durch die Amazonas-Synode abgeräumt. Bleibt als viertes nur noch übrig die Kontrolle von Macht, also Macht und Partizipation. Da ist vielleicht noch ein bisschen was zu machen. Aber ansonsten, ich glaube, der synodale Weg ist eine Beschäftigungstherapie, um diejenigen, die schwanken, noch irgendwie dabei zu halten. Aber ich glaube, es wird als große Enttäuschung enden.
Wie könnte es besser gehen? Ich meine, du bist in der katholischen Kirche, du bist nicht ausgetreten, du willst trotzdem drin bleiben und du hast alle Bischöfe erlebt, wie wir ja auch alle in diesem Journalismus beim Rheinischen Merkur. Man kannte alle. Es waren ganz unterschiedliche Typen dabei und es waren welche dabei, mit denen man hätte glauben können, es könnte eine Reform dieser ganzen Kirche gelingen, wenn es nach denen ginge. Es geht nicht nach denen. Aber wie könnte es besser gehen? Was ist deine Hoffnung?
Also meine Hoffnung richtet sich nicht auf Bischöfe und auch nicht auf den Papst. Ich muss ja sagen, ich hatte, als Franziskus anfing und als der Evangelii Gaudium geschrieben hat, hatte ich eine gewisse Hoffnung. Da habe ich gedacht, dieses Buch, wenn das ein junger Theologe geschrieben hätte, dem hätte man die Lehrerlaubnis entzogen. Also dieser Papst macht irgendwas anders. Der formuliert zupackender, der ist näher an den Leuten. Man merkt, dass der an vielen Küchentischen gesessen hat und auch einfach mal nur zugehört hat. So. Aber diese Hoffnung auf den Papst habe ich nicht mehr. Und eine Hoffnung auf die Bischöfe habe ich eigentlich auch nicht. Denn die sehe ich doch mehr oder weniger als deformiert durch das System, in dem sie sich jetzt seit Jahrzehnten bewegen. Ich finde auch den Unterschied zwischen den sogenannten liberalen Bischöfen und den eher autoritären, rechtskonservativ rechten Bischöfen, den finde ich auch eigentlich nicht so groß. Denn auch von den Liberalen, so nehme ich es zumindest wahr, streitet oder kämpft keiner für irgendwas. Wenn es mal hart auf hart kommt, dann ziehen sie alle zurück. Ich wüsste keinen, der für die Gleichberechtigung von Frauen kämpft. Ich wüsste auch keinen, der für die Gleichberechtigung von Homosexuellen oder von anderen sexuellen Orientierungen, der für die Gleichberechtigung nicht nur von Frauen, sondern auch von anderen Geschlechtern kämpft. Da sehe ich keinen. Keiner ist kämpferisch. Sondern am Ende ist da immer noch eine Angst, glaube ich, die Kirche würde einen verstoßen. Also ich glaube, dass sich die Kirche dadurch verändert, dass die klerikale Struktur, die ja im Moment noch um jeden Preis erhalten bleiben soll, alles priesterzentriert, dass die einfach zusammenbricht. Zum einen, weil es weniger Priester gibt, zum anderen aber auch, weil die Menschen es nicht mehr so mitmachen. Also dieser Koklerikalismus, der lange zu beobachten war, der ja auch ein Teil des Problems ist, ich glaube, der lässt nach. Viele Menschen entziehen sich dem, feiern auf ihre eigene Weise Gottesdienst, nehmen etwas selber in die Hand und sagen, ich brauche noch die Kirche, aber dieses Klerikale, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Also meine Hoffnung, die ruht eher darin, dass dieses System, wie wir es jetzt kennen, in sich zusammensackt. Ich glaube nicht, dass Reformen kommen werden, weil man von 10 Reformpunkten 9 abarbeitet. Das glaube ich nicht.
Kann man Religiosität und Kirchlichkeit ernsthaft voneinander trennen?
Ja, im Katholizismus, also so ich bemühe mich ja in meinen Büchern um Ehrlichkeit und um eine eher nüchterne Sprache. Und zur Ehrlichkeit gehört für mich auch, dass es nicht im Katholizismus voneinander zu trennen ist. Weil wenn ich katholisch bin, da glaube ich ja, dass die Institution eine Heilsrelevanz hat. Da glaube ich ja, dass ich für meinen Glauben die Institution brauche. Ja, sie spendet die, abgesehen jetzt von der Ehe, die man einander spendet, aber sie spendet die Sakramente, sie hat, sie führt einen auf den rechten Weg und so weiter und so fort. So, unabhängig davon, ob ich jetzt das persönlich alles so glaube, aber die Institution ist für Katholikinnen und Katholiken wichtiger als die Institution Kirche für Protestantinnen und Protestanten ist. Das ist ja einfach so. Und dieses Gefühlige oder das Heimatgefühl, das der Katholizismus ja auch verströmt, und zwar ja überall auf der Welt, egal wo ich auf der Welt bin, wenn ich in den katholischen Gottesdienst gehe, den erkenne ich immer wieder. Ich glaube, das ist ohne die Institution schwer zu leben. Und auch einige aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die jetzt aus der Kirche ausgetreten sind, übrigens Leute, die vor 5 Jahren niemals gesagt hätten, dass sie aus der Kirche austreten würden, aber die jetzt eben auch vor allem durch die Entwicklung im Erzbistum Köln so weit sind, dass sie gesagt haben, ich will das System nicht mehr mit meinem Geld unterstützen. Die gehen aber nirgendwo anders hin. Die werden weder altkatholisch noch evangelisch. Und ich weiß auch nicht, ob die so eine Frömmigkeit entwickeln, ob die Hauskreise bilden oder Gottesdienste im Treppenhaus machen. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass für katholische Menschen dieses Teil einer großen Welt umspannenden Gemeinschaft sein, dass das schon sehr wichtig ist, dass das einen ja auch noch hält. Es ist ja auch am Ende nicht rational begründbar, warum man noch in der Institution bleibt, obwohl eigentlich jede Schmerzgrenze überschritten ist. Ich bezeichne in meinem Buch trotzdem meine derzeitige Konfession als zerrissen-katholisch. Römisch-katholisch eigentlich schon lange nicht mehr, das bin ich ja schon mit dem Weiberaufstand nicht mehr. Aber eben derzeit würde ich schon sagen, noch sehr katholisch geprägt, aber eben zerrissen katholisch. Aber immer noch so trotzig, dass je mehr von diesen Rechtskatholen mich auffordern zu gehen oder evangelisch zu werden, umso mehr habe ich ja die Ambition, noch drin zu bleiben. Ich wüsste auch nicht, warum ich gehen sollte. Und warum bestimmte autoritäre Gestalten oder so bestimmte Hasskatholiken, warum die dann einfach so drin bleiben sollten. Also da ist mein Kampfgeist doch noch zu stark, um zu sagen, nö, das lasse ich mir dann auch nicht bieten. Aus der Heimat lasse ich mich von denen dann auch nicht vertreiben.
Ich glaube, Herr Hagedorn, das ist ein ganz guter Punkt, die Diskussion zu öffnen, oder? Damit wir die letzte Viertelstunde noch ins Gespräch auch mit Christiane Florin gehen können, die gut, wie ich finde, erläutert hat, warum sie noch da ist. Und das ist ja auch, ich glaube, wir müssen als Katholiken schon viel kämpferischer sein, als wir das bisher waren. Und mussten uns einsetzen für das, was uns am Glauben in der katholischen Kirche wichtig ist. Aber ich teile selber auch die Analyse. Man kann es politisch sagen, dass es erst schlechter werden muss, damit es besser werden kann. Ich glaube, da ist viel an überkrusteten Strukturen, an unzeitgemäßen in der katholischen Kirche. Ich persönlich hatte ja die Hoffnung damals, bei dem Begriff im Zweiten Vatikanum, Johannes der 23. gesagt hat, Aggiornamento, also das Heranführen der Kirche an das, was die Zeit erfordert, sie langsam dorthin zu führen und anzupassen. Mittlerweile habe ich den Glauben daran verloren. Mir ging es ähnlich. Der Papst Franziskus am Anfang hatte ja so geredet, als könnten Reformen möglich sein, selbst nationale Autonomien. Aber davon ist, glaube ich, mittlerweile ja nichts mehr zu hören. Herr Hagedorn, übernehmen Sie.
Gern, ja. Vielleicht, also ich hätte gerne auch noch einige Fragen an Christiane Florin, an die zerrissen katholische Christiane Florin, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielleicht beginnen wir aber mal mit dem, was Monika Kaiser im Chat gepostet hat. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gelesen haben. Also sie spricht das aus, was auch, glaube ich, viele von uns erfahren haben. Ich habe sehr ähnliche Dinge gehört, dass in den Priesterseminaren heute die Leute, die dort sind, für ganz andere Werte stehen, als es vielleicht noch vor einer Generation der Fall gewesen ist, dass es viele der Priesteramtskandidaten von heute eigentlich hinter das Zweite Vatikanische Konzilium zurück möchten. In diesem Sinne, wie Monika Kaiser schreibt, wesentlich konservativer ist und mehr Struktur eigentlich möchte oder zurück möchte. Also eher etwas, was sie eine Zurückentwicklung nennt. Ich glaube, eine Entwicklung, von der vielleicht andere auch gehört haben. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Florin.
Ja, nicht nur die Priesteramtskandidaten. Ich nenne das allerdings nicht konservativ, weil für mich ist konservativ in einem Diskurs ist für mich konservativ eine Position, den Wandel langsamer zu gestalten, aber schon auch Wandel. Ja, die Progressiven sind natürlich immer etwas schneller, der Konservative überlegt so hin und her, was kann ich an Gutem behalten. Aber Konservative verweigern sich dem Wandel nicht. Was wir aber in der katholischen Kirche sehen, das ist eine rechtsautoritäre Position. Also mit Betonung auch auf autoritär. Die katholische Kirche platziert sich dezidiert gegen die Entwicklung in modernen Gesellschaften. Die katholische Kirche sagt, und wenn in modernen Gesellschaften Frauen und Männer gleichberechtigt sind, bei uns sind sie es nicht. Das ist der Markenkern, dass es das bei uns nicht gibt, sondern dass da nach wie vor diese Komplementaritätstheorie gilt. Die katholische Kirche sagt, und wenn Homosexuelle in modernen Gesellschaften die gleichen Rechte haben, bei uns in der katholischen Kirche haben sie das nicht. Die katholische Kirche sagt, und wenn die Demokratie, so schien es zumindest lange Zeit, auf dem Vormarsch ist, wir bleiben eine absolutistische Monarchie. Also die katholische Kirche präsentiert sich wie die Festung oben auf dem Berg, die sich von dem, was um sie herum passiert, dezidiert nicht beeindrucken lässt. Also das Aggiornamento, ja, man reißt die Fenster auf zur Welt und wie das damals hieß, das gibt es nicht mehr, weil... Und da spielt Josef Ratzinger ja eine bedeutende Rolle, weil das als Gefahr erkannt worden ist. Ja, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen und wenn wir über Demokratisierung sprechen, dann gefährdet das ja zwei wichtige Pfeiler oder zwei wichtige Ordnungsprinzipien der katholischen Kirche. Nämlich zum einen die Geschlechterordnung ist gefährdet und zum anderen die Ständeordnung ist gefährdet. Die katholische Kirche ist sozusagen eine ständische Institution, ja, die unterscheidet zwischen Geweihten und Nichtgeweihten, zwischen Klerikerstand und dem Laienstand. Und sie zieht eben eine scharfe Trennlinie zwischen Mann und Frau und weist den Frauen sozusagen einen besonderen Platz zu. Und diese Ordnung, wenn sich an diesen Ordnungen was ändert, so ist die Angst, dann bricht dieses Gefüge katholische Kirche zusammen. Und ich würde sagen, es hat eben damit zu tun, es hat ganz zentral mit diesem Thema Macht zu tun. Es geht darum, eine gewisse Macht sich noch zu sichern. Ja, und wenn man die Institution ändern würde, dann wäre das vielleicht mit einem Autoritätsverlust verbunden. So scheint mir doch die Befürchtung zu sein bei denen, die es entscheiden könnten und es aber nicht in Richtung Modernisierung entscheiden. Und das sind ja nicht nur die Priester in den Seminaren. Aber zugleich geht ja von diesem autoritären Modell auch eine große Verführungskraft aus. Ja, also Menschen, die Ordnung suchen, die etwas suchen, was sie nicht begründen müssen, sondern wo sie einfach sagen können, so, das ist so Gott gewollt oder Natur gewollt, das ist eben so, war immer schon so, bleibt so, ist so, ja, die finden ja in dieser katholischen Kirche eine Heimat. Die anderen, die Liberalen, die gehen über kurz oder lang. Aber die mit den autoritären Sehnsüchten, die bleiben oder die kommen. Ich sehe die katholische Kirche auch in einem größeren politischen Konflikt. Es ist ja kein Zufall, dass die Themen Gleichberechtigung, Gender, Demokratisierung, dass das Themen sind, die auch von rechtspopulistischen Bewegungen aufgegriffen werden. Da trifft man sich eben, da treffen sich die Autoritären. Und für viele ist es abschreckend, also für mich ist es abschreckend, aber für manche ist es eben auch verführerisch. Und wenn ich mir so manche Priesteramtskandidaten anschaue, dann sehe ich bei denen die Sehnsucht nach einer sicheren Ordnung, die einfach nicht in Frage gestellt werden muss, werden darf, werden soll.
Es ist ja auch in gewisser Weise ein intellektuelles Ausbluten, was hier stattfindet. Also die Qualität des Priesternachwuchses hat ja unmittelbar Auswirkungen auf die Frage, wie eigentlich künftig die kirchlichen Hierarchien intellektuell gefüllt werden können. Nämlich eigentlich nicht mehr. Und die katholische Kirche ist auf einem Weg, dass sie sich auch ihres gesellschaftlichen Einflusses begibt, bis hin zur Frage, es wird nicht mehr lange dauern, dass die staatskirchenrechtlichen Verbindungen, diese Art von bedeutender Kooperation, die es zwischen Staat und Kirche ja noch gibt, in Frage gestellt werden. Und das verändert die Rolle der Kirche in unserer Gesellschaft natürlich maßgeblich. Und davor da habe ich schon Sorge, weil ich glaube, dass im Großen und Ganzen der Einfluss der Kirchen auf die Gesellschaft und auf das, was uns im rechtlichen Rahmen zusammenfügt, ein positiver gewesen ist. Ja, aber ich wollte nicht eingreifen, Herr Hagedorn, bitte.
Ja, wir haben im Chat noch die Frage von Ulrich Pohlmann. Da sagt Frau Florin, Sie orientieren sich in Ihrem Verständnis von Erneuerung sehr an strukturellen Dingen. Geht es nicht vielmehr um geistliche Erneuerung statt um strukturelle Erneuerung? Und die geistliche Erneuerung wäre dann eigentlich die Voraussetzung für die Struktur. Also zuerst mal müssten wir über die geistliche Erneuerung sprechen. Ich glaube, das geht aber ein bisschen in die Richtung dessen, was Sie vorhin schon mit Herrn Rutz diskutiert hat, nämlich inwiefern gibt es die Religiosität ohne Kirche. Ich glaube, vielleicht möchten Sie noch kurz dazu noch einmal was sagen.
Ja, ich halte das für eine falsche Alternative, geistliche Erneuerung, strukturelle Erneuerung. Ich glaube, wenn eine Institution der Botschaft, die sie vermitteln möchte, nicht dienen kann, wenn sie sogar das Gegenteil der Botschaft, wie man nun im Missbrauch sieht, wenn sie das Gegenteil der Botschaft bewirkt, dann ist mit der Institution was nicht richtig. Also ich halte nichts davon, von dieser Argumentation, ja, sind wir denn nicht alle Kirche, es ist doch nicht nur die Hierarchie und die Bischöfe und so weiter. Nee, klar, sind wir alle Kirche. Aber ich käme mir, ich sag mal, nicht wach vor, verschlafen vor, wenn ich mir nicht das institutionelle Gefüge daraufhin anschauen würde, dass es einlädt zum Machtmissbrauch. Also wenn ich diesen Machtmissbrauch, den die Institution so leicht möglich macht, wenn ich den nicht thematisieren würde, ich würde das für Blindheit halten oder für Fahrlässigkeit, das nicht zu thematisieren und mich in eine Welt, ich sag mal zugespitzt, der gestalteten Mitte und der Filzsocken zurückziehen würde.
Ich möchte jetzt nochmal auf was anderes kommen, Allgemeineres, was unser Projekt hier betrifft. Unser Projekt heißt Stadt und Religion. Wir haben das jetzt seit über 3 Jahren durchgeführt. Mit, finde ich, teilweise auch für mich selbst, der ich das Ganze irgendwann mal angefangen habe, für mich selbst überraschenden Ergebnissen. Wir sind ausgegangen von dem Befund, dass Religion immer noch in den Städten ist und vielleicht wieder in den Städten ist und gerade in den Städten ist und eine wichtige Rolle in Städten spielt. Wir hatten diese große Säkularisierungsthese, die irgendwann davon ausging, dass, naja, in den Dörfern, so wie Sie das aus Ihrer Kindheit beschrieben haben, wie ich das aus meiner Kindheit, da gab es gewachsene religiöse Strukturen noch. In den Städten waren die schon lange aufgebrochen und wir werden die große Säkularisierung haben und das wird auch erst in den Städten und dann in den Dörfern wird Religion verschwinden. Es ist aber nun gerade so, dass gegenwärtig gerade in Städten interessante Bewegungen sich vollziehen von Neuorientierung an religiösen Dingen. Wir haben unter anderem im Rahmen dieses Projekts 18 religiöse Orte in Berlin besucht. Es ist erstaunlich, was es gibt. Man geht von 250 verschiedenen Religionsgemeinschaften in Berlin aus. Das kennen Sie alles wahrscheinlich auch aus Ihrer journalistischen Arbeit. Da würde es mich einfach abschließend nochmal interessieren, wie Sie das jetzt vielleicht einmal unabhängig von der katholischen Kirche, wie Sie das sehen. Also die Zukunft von Religion in den Städten, vielleicht speziell in den Städten, und auch diese, da, vielleicht ist da doch etwas, doch noch mehr drin, auch in der Frage von Herrn Pohlmann, weil ich glaube, da gibt es doch ein Potenzial. Man müsste irgendwie erklären können, warum haben wir so viele Bewegungen, die offensichtlich doch nach einer geistlichen Erneuerung, nach irgend sowas suchen. Wir haben Gottesdienste, die an städtischen Orten in Kinos und so weiter stattfinden. Wir haben junge Gemeinden, wir haben Gemeinden, die in Räumen sind, die überhaupt nicht als Kirchen erscheinen. Wie beziehen Sie das in diese große Analyse mit ein?
Also die Säkularisierungsthese der 70er, wenn die je gelautet haben sollte, ich glaube, so ganz schlicht war sie ja dann nicht, dass Religion verschwindet, dann ist sie ja natürlich jetzt falsifiziert. Religion verschwindet ja nicht. Ja, nicht weltweit und auch nicht aus Deutschland. Sondern wir sind eben ein multireligiöses Land. Und das heißt, für meine Arbeit zum Beispiel, ich bin ja nicht für Kirche und Gesellschaft, sondern für Religion und Gesellschaft zuständig, dass uns die Themen auch deshalb nicht ausgehen, weil ja immer mehr ausgehandelt werden muss. Ja, wie viel Religion soll öffentlich sichtbar sein? Wie gehen wir mit den Konflikten um, die natürlich entstehen, wenn wir einerseits einen religionsneutralen Staat haben und andererseits Religionsfreiheit. Da ist eine Menge auszuhandeln. Übrigens ja nicht nur, was den Islam betrifft. Ja, wie ist das mit Staatsverträgen und so weiter und so fort? So, also all das. Und natürlich ist Religion, verschwindet Religion auch deshalb nicht, weil es etwas mit einer tiefen Sehnsucht, ich will nicht sagen aller Menschen zu tun hat, aber doch vieler Menschen zu tun hat. Mit einer Sehnsucht, dass da was ist, was uns selber übersteigt, was etwas anderes ist, was nicht den Logiken des Marktes, des Zählbaren, des Rationalen gehorcht. Ja, was etwas Tröstendes ist, etwas, für mich ist auch bei Religion eigentlich im guten Sinne das Absichtslose, ja, dass ich etwas tue, aber gar nicht in einer bestimmten Absicht, dass ich mal etwas machen kann, was nicht umzu ist. Ja? Also auch von so platten Nützlichkeitserwägungen preis. Also all das, das bleibt ja. Aber für mich bleibt Religion auch immer ambivalent. Denn Sehnsucht ist auch immer ein großes Einfallstor, um da nochmal das Wort Tor zu nehmen, für Missbrauch. Aber dass in Berlin, also über Kino, über Gottesdienste in Kinos oder über Gottesdienste an ganz anderen Orten als eben an Kirchen, da haben wir schon vor 20 Jahren, ja, oder in Christ und Welt vor 10 Jahren schon berichtet. Ja, das ist natürlich auch, glaube ich, weil sich Religionsgemeinschaften in diesem eher säkularen Umfeld nochmal ganz anders Gedanken machen müssen als im katholischen Kernland hier im Erzbistum Köln oder so. Ja, das spürt man einfach, wenn Menschen sich Gedanken machen, wenn die jetzt nicht die Erwartung haben, da wird mir automatisch das Publikum zugespült, sondern ich muss mich anstrengen, ich muss überlegen, was Menschen brauchen könnten, was ich zu bieten habe und so weiter und so fort. Das ist ja ganz klar, dass das in Berlin nochmal anders ist oder überhaupt ja auch, ich war letztes Jahr in Leipzig habe ich eine Lesung gehabt in der Propsteikirche. Das war auch anders, als wenn ich eine Lesung habe in Köln oder in Stuttgart oder in Münster. Ja, man muss sich mehr anstrengen und es kommen auch andere, auch schärfere Fragen. Aber das Selbstverständliche, klar, dieses Hineinwachsen, das schwindet. Und trotzdem glaube ich nicht, dass die Zukunft des Christentums nur dieses brennende, bekennende Entscheidungschristentum ist, wo ich also in jedem Gottesdienst nach vorn laufen muss und sagen muss, in welchem Frühstücksmüsli mir heute Jesus begegnet ist. Ja, also das glaube ich eigentlich auch nicht. Sondern ich hoffe, dass man irgendwie auch bekennend lau bleiben kann.